Nachdem wir erstmal allgemein besprochen haben, was sind Kriterien einer möglichen Ernährung, soll es jetzt ins Konkrete gehen. Deswegen ist erneut die Alexandra Ziegler da, um nach TCM-Gesichtspunkten zu besprechen und zu erläutern, was da Möglichkeiten sind. Hallo Alexandra.
So, hallo nochmal.
Ganz gut. Also gut, wir haben jetzt so ein bisschen einen Grundeindruck bekommen. Was sind Möglichkeiten oder was ist das Denken der TCM zur Ernährung? Und klar, das pragmatische Tun ist dann das, was den Tierbesitzer interessiert. Was kann ich konkret mit meinem Hund machen? Was kann ich berücksichtigen? Ich habe jetzt vielleicht eine Vorstellung, der könnte in diese Kategorie passen. Wie gehe ich jetzt vor oder was sind jetzt Kriterien?
Also da muss man jetzt vielleicht noch dazu erklären, die Chinesen, die kannten ja keine Krankheitserreger in dem Sinn, die
Oh,
hatten
das ist ja
keine.
witzig. Okay, unsere Katze will ja auch mal im Video mitmischen, da soll sie mitmischen. Also Freddy, wenn es willst, legst du dich hier mit her,
Kann schon da
aber kann
bleiben.
auch da bleiben, okay.
Die hatten ja keine Vorstellung von Viren, Bakterien, Enzymen oder irgendwelchen Sachen,
Oder auch
Cholesterin.
Antibiotika oder Impfungen.
Genau. Wie gesagt, die haben sich so ihr nach den Bildern sich das zurecht erklärt. Und pathogene Faktoren sind dann sowas wie zum Beispiel Hitze, Kälte, Trockenheit, Feuchtigkeit, dann Bewegungsrichtungen wie ausleitend, zusammenziehend, nach oben, nach unten und thermische Dinge ganz wichtig. Also Nahrungsmittel können heiß, kalt, neutral sein. Nahrungsmittel können das Qi, also die Energie, tonisieren, fördern oder auch blutbildend sein, bluttonisierend sein. Wobei das Blut nicht nur das Blut, was in den Adern fließt, ist, sondern Blut ist quasi die Nährsubstanz für alles. Also ob ich eine gesunde Haut habe, ob ich gesunde Haare habe, gesunde Augen, das alles umfasst es. Und dann spielt noch eine Rolle auch, genau, und so haben die halt das eingeteilt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der eher so der Hitzetyp ist oder der Feuertyp, wenn ich dem dann noch schön jeden Tag ordentlich Futtermittel gebe, die Hitze produzieren oder hitzebildend sind,
Was wäre das zum Beispiel
das
dann?
wäre jetzt zum Beispiel sowas wie Lamm oder Huhn im Fleischbereich oder bei den Gewürzen Ingwer,
Ah ja, genau, das ist
solche
ja bei Menschen auch
Sachen.
bekannt.
Genau. Dann wird es dem irgendwann mal den Vogel raushauen sozusagen und der kommt eben in der Imbalance. Und wenn ich eben weiß, okay, ich habe so einen hitzigen Typ, dann würde ich eher Futtermittel wählen, die etwas zumindest neutral sind oder gar kühlen. Also Rind beispielsweise ist eher neutral. Dann sowas wie Schwein oder Entenfleisch oder Fisch ist eher sogar kühlend.
Okay,
So in die
also
Richtung.
die Frage ist jetzt, um den Leuten ein bisschen was mitzugeben, geht man dann individuell auf die Typen nochmal ein und sagt da diese Nahrungsmittel? Oder aber du hast vorher schon mal im Vorgespräch gesagt gehabt, es gibt ein Kochtopfmodell, das fand ich irgendwie noch ganz interessant.
Ja.
Vielleicht erläuterst du das erstmal nochmal, um nochmal so eine Grundidee zu haben.
Genau, dieses Kochtopfmodell sieht so aus, bildlich, dass man unten eine Feuerstelle hat, also Lagerfeuer oder irgendwas. Drauf ist wirklich ein Topf und oben steigt Dampf auf. Also so wird es immer dargestellt in der Literatur. Und das Feuer unten steht für die Urenergie, für das Nachgeburts-Qi, die
Lebensenergie.
Lebensenergie, die in der Niere gespeichert wird. In dem Topf oder der Topf symbolisiert Magen, Milz, also den
Darf ich dich
ganzen
noch mal kurz unterbrechen?
Verdauungsapparat.
Also eigentlich dieses Grundfeuer ist das, was du bei der Geburt
Was
mitbekommst.
man bei der Geburt mitbekommt,
Und was
genau.
praktisch eventuell schon klein sein kann, weil die Eltern alt waren bei der Zeugung, die Mutter schon viele Welpen hatte, viele Fohlen hatte, viele Geschwister da sind.
Genau.
Das sind alles Faktoren, wo laut chinesischer Medizin diese Lebensenergie fördert oder
Schaffen kann.
reduziert.
Genau,
Vorhin
ja.
hattest du noch gesagt gehabt, das fand ich irgendwie ganz witzig, entweder das ist ein Feuer oder manche kriegen nur ein Teelicht mit.
Ja, also entweder einer hat ein richtiges, schönes, loderndes Feuer. Bei dem wäre es dann so, dass man dem im Prinzip geben, füttern kann, was man will. Er wird da relativ lang keine Probleme haben. Bei einem anderen, der eben nur so ein Teelichtchen unten stehen hat, der ist halt dementsprechend empfindlich.
Das wäre ja auch das, wenn du hast, was weiß ich, manche Würfe, die wirklich 12 Welpen haben oder so, die Hündinnen, und dann sind halt ein oder zwei total schwache, die schon fast bei der Geburt gar nicht anfangen zu atmen und mit Ach und Krach.
Genau.
Und dann musst du peppeln, dass sie überhaupt, was weiß ich, ans Gesäuge gehen und dass sie saufen und alles unterstützen. Oder das hast du ja bei den Fohlen im Zweifelsfall auch. Also wenn es dann vielleicht schon ältere Stuten sind, die schon mehrere Fohlen hatten, dass du tatsächlich diese lebensschwachen Tiere hast, wo eigentlich das dann das Thema ist, oder?
Genau, und in der chinesischen Medizin ist halt die Nierenenergie eigentlich ja, der Maßstab fürs Altern. Also mit dem Alter nimmt die Lebensenergie ab, und wenn ich halt nur ein bisschen habe, dann nimmt sie eben schneller ab, als wenn ich schön viel habe. Und sie kann halt nur durch quasi von außen, durch die Nahrung ergänzt oder aufgefüllt werden. Das ist halt das Entscheidende. Also ich habe dieses Level, mein Päckchen, und ich kann nur, wenn ich wenig habe, ich kann nur versuchen, über eine gute Ernährung, typgerechte Ernährung, das möglichst lang auf einem ordentlichen Level zu halten.
Gut, das ist ja, das passt auch gut in mein Homöopathie-Denken rein. Also ich habe ja so ein Fassmodell, wo man sagt, einfach ein gewisses Inhalt in diesem Fass an Wasser zu erhalten. Und da wäre dann praktisch diese Ernährung wichtig, dass einfach da ein gewisses Level drinnen ist.
Genau.
Und umgekehrt aber auch eine Medizin zu betreiben, die nicht zu arg ein Störfaktor ist, um dann dein Feuer ausgehen zu lassen oder zu reduzieren. Oder bei mir wäre es halt dann eben in dem Fass den Inhalt zu reduzieren.
Ja.
Indem man eben, also das, ich muss da gerade so an die Pferde denken, also der Klassiker von Empfindlichkeit sind ja die Hufrehe-Kandidaten, die wirklich so ganz am Grenze der, gerade die chronischen Kandidaten, der Regulation sind und wo die kleinste Kleinigkeit, eine Sedation für eine Zahnbehandlung oder aber eine Wurmpaste oder so, zack, wieder einen Reh-Reh-Schub auslöst.
Ja.
Und da ist es ja dann total wichtig, dass die wirklich eine ganz sanfte Medizin haben, klar, die Ernährung ein Riesenfaktor, aber auch eine ganz sanfte Medizin, wenn die dann mal husten, eben nicht ein herkömmliches Präparat, sondern ein homöopathisches Mittel, oder wenn sie ein Hufgeschwür entwickeln oder einen Hautausschlag, dass man dann mit sanfter Medizin das behandelt. Und das geht dann eigentlich mit diesem Bild ganz gut einher,
Ja,
oder?
genau.
Okay, das heißt, das war einmal unten das Leben, die Lebensenergie, das Grundfeuer. Dann haben wir den Inhalt im Topf.
Ja, das ist halt, wie gesagt, Funktionskreis Magen-Milz im Prinzip, also die ganze Verdauungstätigkeit. Und die muss ja alles, die Nahrung und alles verstoffwechseln, um nachher den Dampf, das ist sozusagen das Qi, also die Energie, was sich dann wieder im ganzen Körper verteilt, damit der eben ordentlich arbeiten kann.
Ja, das ist wirklich ein total schönes Bild, finde ich. Das ist, und halt auch, weil es wirklich das Feuer so die Energie hat.
Ja.
Also das ist nochmal sicher das Positive in dieser Darstellung. Okay. Also wenn wir jetzt nochmal ein bisschen konkreter auf die Ernährungsvarianten eingehen, wenn da vielleicht nochmal ein bisschen erläutert, was sind jetzt pragmatische Sachen, wenn die Leute den Typ von Hund haben oder diesen Typ, was wären dann Punkte, wo man ergänzen könnte? Ich meine, es ist ja auch viel eine Sache dieses Nachlesen, Nachschauen. Was passt, also sprich auch du brauchst eine Fallaufnahme, um dann entsprechend in deinen Lehrbüchern nachzuschauen, was passt ganz individuell.
Ja, also man kann jetzt zu Hause, wenn jetzt der Hund kein akutes oder großes Problem hat, kann man schon mal füttern, entweder wie gesagt nach dem Konstitutionstyp, dass ich gucke, wo ergänze ich was oder womit muss ich vorsichtig sein. Man kann dann auch nach der Jahreszeit füttern. Also in heißen Sommerphasen würde ich andere Futtermittel verwenden als im Winter, wenn es richtig kalt ist. Und man kann dann eben. Aber das gehört dann eigentlich in Therapeutenhand, wenn eben Probleme da sind, dass man da
Tatsächlich medizinisch behandelt,
genau und
füttert.
eventuell auch noch mit Kräutern ergänzen und so weiter, damit sich was tut halt.
Ich meine, was ja so bei uns jetzt die Behandlung gezeigt hat, das eine ist, dass du auch eine Fallaufnahme brauchst und dass ich Sachen abfrage, von denen du profitierst, aber dass du dann noch eine ganz andere Fragen stellst und deine gefühlt tausend Varianten am Puls haben, die mich immer sehr beeindruckt haben, weil wenn der normale Tierarzt langt halt hin und sagt, okay, der hat einen Puls, mal schnell, mal weniger, aber dein Bild und dein Blickwinkel dann da drauf und deine Fragestellung ist ja nochmal eine ganz andere, wie gelernt sein will und vor allem das dann wieder umzusetzen und dann in der Literatur nachzulesen, was, wie spezifisch ist dieser Typ und möglichst individuell das dann noch zu ergänzen. Das war ja das, dass praktisch ich meine Geschichte hatte und da schon ein paar Sachen versucht habe zu individualisieren und da kam dann obendrauf nochmal dein Denken und dein Wissen, um so vielleicht bei schwierigen Fällen tatsächlich nochmal ein besseres Angebot liefern zu können.
Ja, also für mich ist halt eben die Vorgeschichte, die Anamnese wichtig. Dann muss ich im Gegensatz zu dir vielleicht wirklich das Tier am besten live mal unter den Fingern haben, eben zum Puls fühlen, zum Abtasten, um genau differenzieren zu können, welche Problematik liegt vor. Weil es beispielsweise nochmal die pathogenen Faktoren, Hitze ist nicht gleich Hitze. Also es kann eine richtige, eine echte Hitze geben, es kann aber auch eine falsche Hitze geben. Und da muss man sich natürlich nochmal ganz anders das Tier anschauen, um das zu erkennen und differenzieren zu können. Und da muss man dann eben auch anders in der Therapie dann rangehen.
Mhm. Genau. Okay.
Aber also gut. Futtermittel, vielleicht kann man dann, wie gesagt, das ist nicht, ich habe das nicht im Kopf, da gibt es jede Menge Literatur. Um das jetzt mal zum Beispiel machen, wir haben jetzt Fleisch oder Fisch und dann gibt es so Eigenschaften, ob die Qi tonisieren, ob es Feuchtigkeit trocknet, thermisch ist es warm, neutral oder kühl, vom Geschmack
her passieren die noch. Fangen wir vielleicht tatsächlich mal nochmal an einem konkreten Beispiel an.
Machen wir also Rindfleisch vielleicht, oder?
Genau, sag mal, oder umgekehrt vielleicht sogar eher so, wir haben einen Typ Hund, also wenn wir sagen, wir bleiben doch mal bei der Lilly, ein bisschen was wissen wir ja jetzt inzwischen schon von ihr, wo wir gesagt haben, in diesen Typ Kürze rein und eben ängstlich, braucht so ein bisschen ihren Rückhalt, kälteempfindlich, jetzt haben wir Winter, was wäre denn jetzt zum Beispiel Fütterung, wo du sagst, das wäre jetzt in dieser Jahreszeit für diesen Hund was dir so ein bisschen in den Kopf kommt?
Also bei der Lilly, wie gesagt, weil sie ein bisschen ängstlich ist und so weiter, würde ich und auch manchmal kleinere Hautprobleme auch schon hatte, würde ich eben sowas wie blutnährend nehmen. Das wäre jetzt zum Beispiel Entenfleisch, das stärkt auch das Yin, also die Speicherphase des Körpers sozusagen. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel für falsche Hitze, wenn das Yin abnimmt. Yin ist ja eher das Kältetyp oder die Kälteseite. Yang ist alles, was Hitze macht.
Okay.
Yin ist das Inaktive, Yang ist das Aktive. Wenn jetzt das Yin abnimmt, was es im Alter tut, dann haben wir relativ gesehen zu viel Yang. Mhm. Das wäre zum Beispiel für eine falsche Hitze.
Mhm. Was, genau,
wenn
was
ich jetzt da kühlende Mittel einsetzen würde,
ja,
dann würde ich das Yang runterdrücken. Damit, weil ich aber auch ein niedriges Yin habe, erreiche ich, dass das allgemein zu kalt wird. In dem Fall muss ich das Yin
erhöhen,
steigern, damit es wieder das zu, relativ zu hohe Yang ein bisschen im Schach hält.
Genau. Also diese falsche Hitze heißt im Fan relativ zu hohes Yang.
Ja, aber
das
nicht
heißt
absolut.
Eigentlich, genau, nicht absolut.
Genau. Und wenn ich da eben im absoluten Fall, ich sage, oh, der hat Hitzesymptomatik, okay, tue ich mal das Yang ein bisschen runterdrücken. In dem Fall erreiche ich aber nicht das, was ich haben will.
Okay, also das ist eindeutig ja, was, wo man den Therapeuten braucht.
Genau.
Aber, also wir hätten jetzt zum Beispiel für die Lilly Entenfleisch.
Entenfleisch, genau. Dann wäre, also ich würde auch immer, und eigentlich tut man immer auch die Mitte stärken, sprich Milz, Magen, Pankreas. Da könnte man jetzt auch Fisch nehmen, Forelle zum Beispiel. Die ist auch warm, also das wäre für sie jetzt eine Fischmöglichkeit.
Nochmal kurz, weil meine, diese Barverfütterung ist ja immer alles roh, schon allein unter diesem Rohaspekt und vor allem, es muss ja auch pragmatisch sein, also wenn ich mehr Zeit fürs Kochen für meinen Hund verwende, wie für das für meine Familie, ist dann auch nicht so der Renner. Was sagst du jetzt da dazu für diesen Typ? Ist ja roh für sie okay oder wäre das sogar was, wo man sagt, spätestens im Krankheitsfall oder wenn ich Zeit habe, du es andünsten?
Also im Winter würde ich, sie ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz jung, ja,
11 Jahre.
11, genau. Würde ich eigentlich nicht mehr Barf empfehlen. Also sie verträgt es optimal, aber zumindest im Winter würde ich es eher dünsten zumindest oder wenigstens kurz kochen.
Es braucht ja dann praktisch vom Körper weniger Energiearbeit, um das zu erhitzen und zu verstoffwechseln. Das ist ja eigentlich der Hintergrund.
Das ist der Gedanke, genau.
Und wäre dann sogar eher ein Dosenfutter, wenn ich denn wenig Zeit habe, sinnvoller doch lieber ein Dosenfutter zu geben, weil es halt schon erhitzt vorbearbeitet ist.
Das wäre in dem Fall ja nicht schlimm. Mhm. Das könnte man durchaus nehmen und dann eben mit die anderen Komponenten. Also in diesen ganz fertig Futter-Gemischdosen, da ist es halt schwierig zu sagen, was ist jetzt da wirklich drin. Da ist einfach die Qualität schlecht zu beurteilen.
Und du kannst halt natürlich wenig dran rütteln.
Genau, genau. Ja. Und also ich bin eigentlich ein Freund davon, dann so Reinfleischdosen zu benutzen. Mhm. Da kann ich mir auch die Fleischsorte in der Regel aussuchen, ob ich jetzt ein heißes Lamm nehme oder eine kühle, ein neutrales Rind oder ein kühleres Schweinfleisch oder sowas. Und das dann eben mit Getreide, Gemüse, Komponenten ergänzen.
Also sprich, für die Lilly wäre dann eben, da kann man dann Ente auf jeden Fall kriegen. Ja. Fisch bin jetzt fast ein bisschen überfragt, wie weit es das in Dosen geht. Okay, also ich weiß, es gibt hier im Umfeld zum Teil diesen geräucherten Fisch, ist natürlich schon dann sehr hochwertig, Luxusvariante. Ja. Ja, aber genau, mit was könnte man es denn bei ihr dann ergänzen, wenn man sagt, in diesem Getreide, was, Reis, Getreidevarianten?
Die Kohlenhydrate-Komponente könnte dann bei ihr zum Beispiel Haferflocken sein, Hafer ist eher warm, nährt auch gut die Mitte.
Dann. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel sagt, man hat zwar eine Dose, aber man die Haferflocken mit heißem Wasser überbrühen, genau. Und das dann untermischen, wäre das zum Beispiel schon mal eine gute Ergänzung.
Das wäre eine Variante. Gemüse kann man eigentlich, Gemüse ist ja immer so eine Sache. Da muss man in erster Linie gucken, was frisst der Hund überhaupt. Mhm. Alles andere macht nicht ja Sinn.
Genau.
Wenn er es nicht nimmt, kann ich mir noch so schöne Theorien zurechtlegen, es bringt halt nichts. Aber wie gesagt, da ist eigentlich fast egal, was wir nehmen.
Dann tun wir doch mal noch erweitern. Außer Haferflocken gäbe es nochmal von der Kohlenhydratseite. Ich meine, ich habe witzigerweise ein paar einzelne Hunde, wo die Leute sagen, die stehen total auf gekochte Kartoffeln. Wie sind denn die einzuschätzen?
Kartoffeln, die sind also neutral bis kühl jetzt in dem Fall, aber neutral ist eigentlich immer gut. Die sind süß, die stärken jetzt zum Beispiel sehr das Yin. Und eben, was bei ihr super wäre, Milch, Pankreas, Magen, Niere. Also das wäre für sie gut. Ansonsten weiß man auch, dass gekochte Kartoffeln wirklich gut für den Magen sind. Wenn man so Hunde hat, die im Sommer Gras fressen und im Winter Schnee fressen zum Beispiel, denen gekochte Kartoffeln mit Karotten, das beruhigt den Magen.
Ah genau, und die Kartoffeln, die Karotten wären ja dann super Ergänzung, weil das hast du ja fast das ganze Jahr,
genau.
Mehr oder weniger frisch, aber lässt sich auch gut besorgen, ist auch finanziell machbar.
Ja,
das wäre dann wirklich eine gute Sache.
Genau.
Okay, dann hat man also immerhin die Haferflocken, dann haben wir die Kartoffeln, Karotten dazu. Wie ist dann sowas wie vielleicht noch ein Fenchel oder gibt es noch irgendwelche anderen oder tatsächlich die Kohlenhydratvariante, dort noch Ergänzungen dazu?
Also rote Beete zum Beispiel ist immer gut für die Blutbildung. Sowas wie Sellerie würde bei ihr auch gut kommen, weil sie auch manchmal diese, ich kenne sie jetzt nur ein bisschen, so eine Leberproblematik hat oder ein Leberthema oft mal. Sellerie ist sehr gut für alles, was mit der Leber zu tun hat. Verteiltes Qi, es kommt, löst Blockaden auf.
Also vor allem die Leber ist ja, wenn man denn jetzt wieder mal doch schulmedizinisch denkt, ein Organ, was mit vielen Umweltfaktoren auch belastet ist, wo wir ja, sage ich mal, von außen relativ wenig dran rütteln können. Ja. Wir können zwar die Medikamente versuchen zu optimieren, aber irgendwelche Belastungen im Umfeld von Düngemittel über was auch immer dann da drinnen ist, ist die Leber gefordert. Insofern wäre das natürlich was toll, wenn denn das der Hund fressen würde.
Ja, ja. Genau.
Ich meine, was ich persönlich noch ganz gut finde und was ich manchmal auch beim Hund praktikabel finde, ist tatsächlich Säfte draus zu machen. Wenn sie so, also wenn man so, Lilly kann durchaus ein heikler Fresser sein, wenn man so nicht reinkriegt, substanziell, aber wenn ich so eine Art Smoothie mache und dann zumindest die Flüssigkeit drüber gebe, oder manchmal kann ich dann auch in kleinen Mengen das Ausgepresste drüber geben, das geht dann ganz gut zum Beispiel unter irgendwie Fleischvariante.
Ja. Ja, was da zum Beispiel eine Lieblingsvariante von mir ist, jetzt gerade im Winter, einfach eine schöne Brühe kochen. Okay. Zum Beispiel eine Rinderknochen, aber mit Knochen, Magenknochen am besten. Das ist das Element oder der Faktor, was jetzt zum Beispiel das Nierenelement im Winter gut stützt. Und da dann so die Gemüse reintun, die ganzen Wurzelgemüse stützen auch alle gut, die Niere, das Wasserelement. Genau, und das dann die Brühe halt.
Die kann man einfrieren und kann sie dann immer wieder raustun und ein paar Mal, was weiß ich, ein, zweimal in der Woche geben zum Beispiel.
Genau, etwas
gut. Und wäre das dann, müsste man dann tatsächlich wissen, welcher Typ Hund, oder wäre das eigentlich eine Rezeptur, wo man sagt, ach, jetzt im Winterzeit ist das was, was allen gut tut?
Das tut eigentlich allen gut, vornehmlich natürlich den älteren Herrschaften, also die mögen das auch in der Regel ganz gut. Oder solchen Friermodellen, die dann so mit Jacke und viel Überzeugung raus möchten, also denen tut es richtig gut.
Wenn wir in die Richtung nochmal ein bisschen weitermachen, wenn wir dann tatsächlich sagen, zum Beispiel im Frühjahr rein, was wären dann Lebensmittel, an die man eher denkt oder wo man sagt, kann man unterstützen? Ich meine, ich bin dann nochmal ein Fan von frischen Kräutern ergänzen. Sobald irgendwas rauskommt von frischen Löwenzahnblättern über Brennnessel, über was auch immer, Vogelmiere.
Genau, so Kräuterkuren sind gut. Also ich empfehle eigentlich immer, die Kräuter eher kurweise einzusetzen und nicht das ganze Jahr am Stück. Man kann ja abwechseln, also zwei, drei Wochen einen Löwenzahn, dann zwei, drei Wochen einen Giersch oder was man halt so findet. Immer auch langsam anfangen, also nicht gleich eine Handvoll reinschmeißen, sondern erstmal den Hund das mal probieren lassen und gucken, wie er damit klarkommt. Was fürs Frühjahr ist auch bei Menschen eigentlich zu empfehlen, alles was grün ist, also Spargel, Spinat, solche Sachen, die sind so die klassischen Frühjahrsgemüse eigentlich.
Gut, ja, das ist ja schon mal ganz interessant. Wenn wir so weitermachen, was hast du denn im Sommer für Ideen, wenn es denn dann wirklich schon heiß ist?
Also im Sommer, wie gesagt, von den Fleischsachen eher kältere Sachen. Das wäre dann, wie gesagt, eher Schwein oder, was haben wir denn noch, Pferd, sofern man das möchte.
Ja, das Pferdefleisch hat ja insofern nochmal einen ganz eigenen Aspekt, weil in der herkömmlichen Medizin läuft ja oft über diese Allergieschiene, dass du irgendwie einen Test machst und testest, welche Fleischart für diesen Hund nicht in Frage kommt. Das ist so eine Sache, also ich finde, hin und wieder klappt es tatsächlich, dass die Leute dann nur diese Art füttern und da ist leider halt, wie auch immer, Pferdefleisch was, was jetzt gängig ist und deswegen auch gut beziehbar. Gibt es ja inzwischen im Internet auch viele Hersteller. Aber wenn wir denn dann sagen, es ist vielleicht eine jahreszeitliche Sache, es ist eine Typsache, dann lässt sich ja erklären, warum die vielleicht nur kurz mit Pferdefleisch besser sind und aber nicht nachhaltig das ein Plan sein kann, der insgesamt weiterhilft.
Genau, also zum Beispiel ein anderes Beispiel wäre jetzt Kaninchen, was noch relativ kühl ist, ja, und von den Getreidesorten. Zum Beispiel Gerste ist recht kühl, Bohne, also Kidneybohne in dem Fall, Linsen kann man nehmen.
Sowas. Linsen sind kühlend, das ist ja interessant. Also für mich wäre ja jetzt da so was die Schwaben mit ihren Spätzle, mit vielleicht Würste drinnen und Linse, Seidenwürste und Linsen ist ja eher für mich so im Herbst oder bei kalter Witterung. Aber Linsen sind nach TCM,
eher kühlend. Also was halt auch ein gutes Mittel ist, ist Hirse. Ist ja auch vom Glutengehalt relativ frei, also
gering
oder wenig Gluten. Gerste ist kühl, Dinkel kann man gut nehmen, Buchweizen. Buchweizen hat auch eine sehr gut entgiftende Funktion, ausleitende Funktion. Also wenn da vielleicht mal nach einer Antibiotika-Behandlung oder was vielleicht mal nötig war, da vielleicht mal Buchweizen als Kohlenhydratquelle nimmt, kann durchaus förderlich sein.
Also tatsächlich unser doch eigentlich enges Repertoire an Kohlenhydraten, also wenn man denkt, in Schwaben sind dann irgendwie die Nudeln, vielleicht nur Kartoffeln und dann noch irgendwo der Reis.
Das kann man durchaus
und dass man sagt, wirklich einfach mehr in die Kohlenhydratrichtung gehen. Also ich weiß, ich habe Kunden, die mit Kichererbsen irgendwie ihren Hund stabil bekommen oder stabiler bekommen, das auch zum Teil vorkochen, einfrieren und dann das halt eben immer wieder verabreichen. Ist einigermaßen praktikabel, ist zwar aufwendig, aber und natürlich das nächste ist dann auch noch, man gibt ja sonst Geld eigentlich aus für diese ganze von Vermarktung über Trockenfutter herstellen, über Werbung, über dann in Dosen und Vertrieb. Mhm. Und tatsächlich zu sagen, wenn es geht, einfach in die ursprünglichen Mittel, sei es jetzt da Kohlenhydrate oder Fleisch, lieber sagen, dann gebe ich halt das da dafür das Geld aus. Mhm. Und der Hund profitiert direkt davon, finde ich, ist auch nochmal so ein.
Ich meine, man kann es ja auch positiv sehen und zumindest wenn man am Wochenende Zeit hat, dass man sagt, der Hund und ich, wir machen jetzt uns einen gesunden Tag. Und dann halt eine größere Portion von den Sachen kocht und uns selber auch
dann beim Mittagessen nimmt.
Ich meine, schaden tut es einem bestimmt nicht.
Ja, und das sehe ich ja auch in der Homöopathie, dieses ganzheitliche Denken. Manchmal ist der Einstieg das eigene Tier, wo man dann beeindruckt ist und denkt, aha, funktioniert so, das tatsächlich dann für sich übernehmen, weil das ist ja eigentlich auch unser Antritt, zu sagen, dieses Denken und auch wie das alles ineinander spielt, ist so faszinierend und so ausgeklügelt, genau in diese Richtung tatsächlich auch sein Weltbild erweitern.
Genau. Ja, jetzt nochmal auf den Sommer zurückzukommen, man kann dann auch, wenn es richtig heiß ist, so zum Beispiel Wassermelone ist kühlend.
Interessant.
Oder Salatgurken. Mhm. Fressen die Tiere dann auch erstaunlicherweise ganz gern oft. Mhm. Also dass man da halt diese Spitzen sozusagen ein bisschen
ausgleicht.
Wenn es richtig, wirklich 30, 35 Grad.
Was ist denn mit Joghurt oder Quark oder solche Sachen? Oder diese ganzen Ölgeschichten? Ich meine, die Omega-3-Fettsäuren, sagt man ja, sind entzündungshemmend. Also das sehe ich auch ganz gut, setze sie durchaus mit ein. Manchmal teste ich es auch aus. Über jeden Tag Öle geben, was oder abwechseln mit Ölen. Was ist denn mit diesen Produkten so aus deiner Sicht?
Das muss man sicher auch individuell sehen, aber so eine kleine Portion Öl in die Ration schadet mit Sicherheit nicht. Mhm. Also aber dann wirklich eben Omega-3-lastig und nicht Omega-6-lastig.
Im Endeffekt hast du ja dann praktisch entweder die Algenöle oder die Fischöle, wo natürlich auch wieder wichtig ist zu schauen, hoffentlich eine gute Qualität, nicht, dass man da mehr Belastung reinkriegt, wie dass man das da dran Gutes tut. Okay, Milchprodukte nochmal?
Milchprodukte wirken eher kühlend, sind natürlich auch eine gute Eiweißquelle von der Qualität des Eiweißes her. Muss man halt schauen, wenn halt einer jetzt wirklich zu so Stagnationen neigt, dass halt, also Milch ist im chinesischen Sinne Schleim. Mhm. Und Schleim verstopft in der Regel oder bleibt irgendwo hängen. Und das will man nicht. Also die Tiere sollten dann auch irgendwas noch mitbekommen, was es im Fluss hält sozusagen, dass es eben nicht zu Einlagerungen oder Verstopfungen neigt. Mhm. Das kann man dann mit bestimmten Gemüsearten oder auch einer Kräuterzugabe machen.
Ich meine, ich würde jetzt so sagen, wie wäre es denn mit Leinsamen oder Flohsamen? Das ist jetzt so ganz, sage ich mal, eher der pragmatische Tierarzt, wo ich empfehle, dann zum Teil halt einfach das kurz aufzugießen, mit kochendem Wasser überbrühen, dann haben wir ja auch tatsächlich den Schleim. Ja. Passt das dann auch in dein Denken oder findet sich das nicht unbedingt wieder?
Das passt schon, aber das würde ich eigentlich nur im Bedarfsfall nehmen. Also sowas würde ich jetzt nicht als normales
Grundfutter
stellen, sondern nur wenn ich merke, hoppla, er hat jetzt eine Stagnation im Darmbereich, sprich Verstopfung, dann das.
Das ist vielleicht auch nochmal gut, sich das klar zu machen, dass wir irgendwie die Idee haben, so eine Grundfütterung mit gewissen Varianten und dann da oben drauf, wenn man sieht, durch die Jahreszeit, durch Psychostress entsteht dann irgendwelche zunehmenden Imbalanzen, dann müssen wir natürlich im besten Fall, wenn man denn das Wissen hat, noch individuell mit Kräutern obendrauf arbeiten, also wie es die chinesische Medizin macht. Okay, dann kommen wir so langsam, ich weiß nicht, ist Spätsommer nochmal eine Fütterung oder tatsächlich dann in diesem Herbst mit nass-kalt?
Im Herbst empfehlen die Chinesen, das Lungen-Yin und das Lungen-Qi zu unterstützen, weil wir das ja dann im Herbst, typische Erkältungssaison, Winter, dann soll die Lunge stark sein, auf Deutsch gesagt. Mhm. Das kann man machen mit, also beim Pferd, klassisch Äpfel oder Birnen.
Ja, interessant, weil das ist ja auch die Jahreszeit, wo man die dann vielleicht im Herbst sammeln und einlagern kann.
Mhm. Das müssen natürlich bei stoffwechselempfindlichen Tieren. meditieren, aufpassen,
dass es Zucker, nicht zu viel okay. Mhm.
Aber das sind so die Sachen, wo der Chinese sagt, das soll man im Herbst eigentlich zu sich nehmen.
Mhm. Birne, Apfel. Was ist denn mit den Karotten im Herbst? Ich meine, das, was man ja viel findet in der Pferdefütterung, ist, dass die dann im Herbst diese wöchentlichen Karottenlieferungen haben und füttern. Ist ja schon relativ pauschal wieder, weil gerade wenn wir die zuckerempfindlichen Kandidaten sehen, ja. Ist das ja eigentlich nicht so zu empfehlen, oder?
Also für die ist es nur im geringen Maße zu empfehlen. Mhm. Ich denke mal, eine Karotte am Tag, die mhm. bringt kein Pferd um. Mhm. Aber also ich muss jetzt direkt nachschauen, ich weiß es gar nicht.
Das heißt, es ist so aufgegliedert, diese Tabellen, wo du zum Beispiel bei einem Nahrungsmittel schauen kannst, welche Qualitäten genau. hat dieses Nahrungsmittel.
Und bei Karotte haben wir jetzt zum Beispiel, stützt das Qi, fördert die Zirkulation, ist neutral bis kühl, senkt das Qi, also ja auch eben, wir wollen ja, wie gesagt, von der Lunge das Qi auch in den Körper bringen, dass der ganze Körper gut genährt
versorgt
wird,
ist.
Versorgt wird, mhm. genau. Hat Yin-Qualität, was wir auch im Herbst, Winter eigentlich haben wollen mhm. und stärkt eben Lunge und Milzpankreas. Also von sofern ist das,
nicht schlecht. Ist das doch eine ganz gute Sache. Also ja. sage ich mal, im Hinterkopf haben nicht zu viel für diese Rehe-Kandidaten, ja. aber tatsächlich von der Jahreszeit her beim Pferd dann ganz sinnvoll.
Ja.
Okay. Wie ist es dann, wenn wir das zum Beispiel kochen, also was ja so sehr populär ist, ist diese morosche Karottensuppe, um mhm. eben den Magen-Darm-Trakt nochmal auszugleichen bei Kandidaten, die Magen-Darm-empfindlich sind. Das wäre dann durchaus auch okay, diese gekochten Suppen, die kannst du gut einfrieren und immer wieder da mal was davon raustun. Tatsächlich das zu ergänzen, wenn sie es denn fressen,
die Hunde. Ja, also chinesisch gesehen, ich meine, westlich gesehen weiß man ja, dass die irgendwelche Zuckermoleküle oder was finden, mhm. die Giftstoffe dann. Aber chinesisch gesehen ist es ja durchaus, weil es ja wie gesagt die Milz-Pankreas-Funktionskreis stärkt, süß ist und damit auch die Milz stärkt. Mhm. Insofern eben, wie ich schon im ersten Video gesagt habe, die Mitte stärken. Unterstützt.
Okay.
Und das ist ja, wie gesagt, eigentlich das A und O.
Okay, das heißt, wir hätten Apfel, Karotten. Vom Fleisch her nochmal oder von den Kohlenhydraten?
Zum Beispiel, genau.
Ich meine, was ist denn mit dem Reis? Den habe ich jetzt irgendwie dann nicht mehr ganz so im Kopf. Ist das was man das ganze Jahr durchgeben kann? Weil von der westlichen Medizin her ist ja irgendwie so, in der Uni haben wir mal gelernt, immer wenn irgendwie Magen-Darm-Empfindlich ist, gibt es Reis mit Quark und Pfannig und dann mit Huhn anfüttern.
Genau. Also Reis ist tatsächlich so ein Universalgetreide. Mhm. Auch ganz wenig Glutengehalt, insofern für die meisten gut verträglich und entgiftet, beruhigt, neutral bis kühl. Also da kann man eigentlich nichts irgendwie grob falsch machen bei irgendwelchen Kandidaten. Milz, Pankreas, Magen, Lunge, Leber. Also das ist wirklich
umfassend.
Ja, ein ziemlich gutes Getreide dann.
Okay. Das heißt aber, wenn wir jetzt noch aufs Fleisch noch eingehen, was wäre dann Fleisch bei dieser nasskalten Witterung?
Ja, Rindfleisch, wie gesagt, wärmt etwas, Lamm okay. ist warm. Das Wärmste, was es gibt, ist das Wildfleisch.
Ah, okay. Ist ja ganz interessant, weil tatsächlich oft die Jäger ja jetzt mit ihren von Treibjagden über einfach jetzt auch tatsächlich so tatsächlich vielleicht mal eine Chance hast, Wild zu nützen. Oder es gibt natürlich dann auch in diesen Reinfleischdosen-Geschichte.
Ja. Schwein wäre jetzt zum Beispiel auch noch ganz gut, weil es eben auch das Yin stärkt und auch von den Funktionskreisen mit Pankreas, Magen, Niere, Blase, also gerade das, was im Winter eigentlich gefordert ist.
Ist ja auch ganz interessant, weil eher in diesem Barfer-Denken ja Schwein ziemlich abgelehnt wird und da tatsächlich das auch nochmal individueller zu sehen und zu sagen, okay, unter dem und dem Aspekt ist es doch sinnvoll, das einzusetzen. Und ich meine, vielleicht hängt dem Schwein auch noch ein bisschen das nach, dass halt irgendwie irgendwelche Krankheitserreger, ja, bei Aujenski war das Thema, dann für den Hund ein Problem sein können mit Frischfütterung. Aber ich denke, es ist alles inzwischen so gut kontrolliert und eigentlich gar kein Thema mehr von der Seite
her. Nee, also da hätte ich eigentlich auch keine Angst, wenn ich wüsste, woher das Schwein jetzt kommt. Und was man jetzt vielleicht auch noch dazu sagen muss, durch die Art der Zubereitung gebe ich ja dem Fleisch oder dem Nahrungsmittel auch nochmal eine thermische Qualität. Das heißt, wenn ich das roh fütter, ist es eher kalt oder kühl. Mhm. Wenn ich es in der Dose fütter, ist es schon mal etwas wärmer. Richtig heiß ist es, wenn ich es als Trockenfutter fütter, durch den ganzen Produktionsprozess.
Ja,
kommt ja die Energie da rein und nach den Chinesen hat es dann eben eine heiße Qualität. Das heißt, wenn ich im Winter, wenn ich Angst habe, das Schwein könnte Krankheitserreger übertragen, dann koche ich es halt. Mhm. Dadurch wird es auch wieder wärmer. Mhm. Und im Winter zumindest ist es dann okay.
Und um jetzt nochmal beim Trockenfutter zu bleiben, tatsächlich, also wenn ich sage, okay, die Lilly wäre jetzt so ein Kandidat, der so kälteempfindlich ist, dann ist tatsächlich im Winter auch die Idee, ihr Trockenfutter zu geben, vielleicht was schon hilfreich sein kann?
Oder wenn sie es verträgt. Mhm. Es gibt natürlich Hunde, die das Trockenfutter gar nicht richtig aufschließen können.
Ist dann allein, wenn ich das einweiche mit Wasser und ein bisschen stehen lasse, macht das was aus? Oder wäre das dann sowas wie mit heißem Wasser übergießen? Ist das noch mit der Qualität?
Muss man probieren. Also ich erinnere mich an eine Tierhalterin, die das gemacht hat und dann der Hund aber gespuckt hat und das ganze Zeug gerade so wieder rauskam. Also das kommt wahrscheinlich aber auch auf die Qualität vom Trockenfutter drauf an.
Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Okay. Aber Resümee ist auf jeden Fall das. Pragmatische Lösungen suchen, sich nicht verrückt machen, indem man da irgendwie eben stundenlang fürs Tier kocht und selber irgendwie sein ganzes Familienleben, Abläufe nicht mehr auf die Reihe kriegt und tatsächlich ein bisschen ausprobieren und eigentlich flexibler, regional, saisonal, genau. Beobachtend vorgehen. Das ist dann eigentlich so die Empfehlung.
Das ist meine Empfehlung. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass es praktikabel ist, weil sich einen Mordstress zu machen und schier zu verzweifeln, das hilft keinem. Mhm. Und auch ja, ein bisschen gelassen zu sein. Also es kommt bestimmt nicht auf 5 Gramm hin oder her an oder keine Ahnung was.
Also, oder einfach Theorien im Kopf haben und der Hund frisst es einfach nicht. Genau. Du machst deinen Mordsaufwand und der Hund geht dann, denkt sich nichts für mich und geht wieder. Genau. Ja toll, ganze Zeit und Energie und Kosten, was man für vielleicht ein tolles Futter ausgegeben hat.
Letztendlich entscheidend ist der Blick auf den Hund. Mhm. Wie geht's ihm?
Mhm. Wie geht's ihm? Wie sieht dann der Kot aus? Wie sieht die Haut aus? Wie reagiert er da drauf?
Ja. Ja.
Okay, ja, und ich denke, alles Weitere ist ja im Endeffekt so, das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man wirklich mal eine Fallaufnahme macht, auch eine chinesische, unter chinesischen Aspekten, dass man dann sagen kann, dass du dann eben sagen kannst, hey, das und das sind für die und die Jahreszeit genau bei diesen Thematiken Futtermittel oder aber auch Kräuter, die ich dann ihnen empfehlen kann. Und ähnlich wie man dann vielleicht Homöopathika für Erkrankungen hat, hat man dann vielleicht auch was, wo man sagt, ach, das kann ich mal im Sommer zufüttern, das kann ich die Kräutermischung, die ja dann irgendwelche exotische Namen haben, zum Teil kann ich dann im Winter zufüttern. Wenn man dann einfach so ein bisschen ein Repertoire mit so einer Fallaufnahme an die Hand bekommen hat, könnte man sogar noch mehr in diesen medizinischen Bereich dann einsteigen.
Genau, kann man machen. Ja.
Super, vielen Dank. Ich finde, waren viele Aspekte, die mir da nochmal weitergeholfen haben. Und wir können das gerne nochmal fortsetzen, ja, mit einem weiteren Teil. Vielen Dank.
Danke auch. Tschüss.